ARD Sounds.
Na Jan, wie war die Osterausbeute?
Ach, reichlich. Reichlich Eier und noch mehr Bücher. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, ich bin dieses Jahr gewählt worden in die Jury für den Deutschen Buchpreis.
Applaus, Applaus.
Freue ich mich riesig drüber. Aber dadurch sind es noch mehr Bücher, die ich gerade lese. Und mein Stapel, der wächst und wächst und wächst.
Ich hatte mehr Eier tatsächlich über Ostern. Wir waren in der Osterhauptstadt Bautzen, muss man sagen. Mit den Osterreitern, die wirklich so ganz erhaben durch die Stadt reiten und ihre Christushymnen, die Osterhymnen, das Halleluja auf Sorbisch singen, also Gänsehautfeeling pur. Osterei schieben, dann gekratzte, gewachste und geätzte Eier. Alles war dabei. Bautzen kennst du?
Ja, ich war mal zufällig da. Wir wollten eigentlich nach Cottbus und dann war an der Autobahn diese wunderbare Silhouette der Stadt. Und wir dachten, was ist das denn? Das sieht so toll aus, da müssen wir hin. Und dann sind wir abgebogen, stellten fest, es war Bautzen und es war so schön, diese sorbische Kultur, die sich da durch die Stadt zieht. Also wir waren wirklich sehr begeistert und dachten, der Stadt haben wir Unrecht getan.
Und das jetzt noch zu Ostern, also alles nochmal hoch 10. Und ich habe nicht nur Ostereier mit dabei, sondern auch ein ganz besonderes Bucherlebnis.
Jede Folge ein Überraschungsei, könnte man sagen. Eat, Read, Sleep, der Podcast, der das Lesen feiert. Wir sind Jan Ehlert.
Und Daniel Kaiser. Wir sind Kulturredakteure beim NDR. Und wir sind immer auf der Suche nach richtig guten Büchern, die wir dann hierher mitbringen.
Und auch in dieser Folge gibt es wieder spannende Entdeckungen. Zum Beispiel eine Jagd nach einem verschollenen Buchschatz.
Eine Liebeserklärung ans Kino.
Und ein Roman über den, ich glaube, da sind wir uns einig, den bedeutendsten Komponisten überhaupt, Johann Sebastian Bach. Aber wir beginnen wie immer mit etwas zu essen mit Buchbezug. Und ich habe ein bisschen Angst.
Ja, ich hatte schon fast eine Familienpackung Austern geordert, weil die ja eine gewisse Rolle, sag ich mal, in unserem Bestseller spielen. Da fiel mir wirklich in letzter Sekunde wieder ein, dass du bei Fisch und Meeresfrüchten eher raus bist. Deshalb gibt es etwas anderes, Bodenständiges.
Ah, ich bin dir sehr dankbar. Ich habe schon geübt, wie man sie öffnet. Ich bin froh, dass ich es nicht tun muss.
Die literarische Vorspeise.
Es gibt etwas Bodenständiges, nämlich
ein Brot.
Ein Brot. Ihr hattet ja letztes Mal auch Brot. Mhm. Das heißt, wir haben offenbar eine Brotserie. Dieses Brot ist ein besonderes Brot. Aha. Ich habe es mitgebracht von einem ganz besonderen Ort. Du kriegst dies nicht das Ganze, sondern du kriegst die Scheibe. Ich habe noch Leinöl mitgebracht und Butter. Mhm. Magst du dich einfach mal bedienen?
Ja, und Brot geht ja eigentlich immer, finde ich.
Brot geht immer. Ich war, wie gesagt, in Bautzen bei den Sorben. Archaische Osterreiter mit Zylinder und im schwarzen Anzug. Und das ist schon ergreifend und ein ganz besonderer Spirit. Und nicht weit davon ist dieser kleine Ort Schwarzkolm. Und da spielt eine alte, dunkle, sorbische Sage Krabat.
Ottfried Preußler.
Ja, der Müllersjunge, der sich mit dem Satanisten da einlässt. Ottfried Preußler hat das ja aufgeschrieben und das spielt, da kennst du, ne?
Ja, kenn ich.
Krabat, der Harry Potter für die Boomer-Generation sozusagen. Und die haben da heute, das wusste ich gar nicht, eine Mühle aufgebaut in diesem Ort und eine Krabat-Erlebniswelt geschaffen mit diesem Meisterzimmer und dem Zauberbuch, dem Korrektor mit dem Pentagramm auf dem Cover. Überall gibt es schwarze Raben. Und es gibt eben auch eine Bäckerei mit Brot aus der Krabat.
Und es sieht sehr lecker aus. Es ist ein, ja, sagt man Krustenbrot?
Ja.
Mir fehlt das Brotvokabular, aber es hat eine sehr schöne, krosse Kruste.
Du hast doch letztes Mal ein Brot mitgebracht.
Ja, richtig. Backen kann ich es, beschreiben kann ich es noch nicht so gut. Es ist eher ein Graubrot.
Ja.
Und die Butter sieht auch so aus, als ob sie Salz.
Ja, das ist eine Salzbutter. Die ist am Supermarkt, ehrlicherweise.
Das war bei Krabat nicht so, dass sie sich durch das Essen in Raben verwandeln, oder? Das war der Magier.
Das war der Magier.
Wer weiß, was passiert.
Genau, Klopftest vorher nochmal. Ja, es ist von gestern. Also ich habe es gestern gekauft in Schwarzkolm tatsächlich. Und? Läuft?
Genau. Schmeckt?
Ich habe das Buch jetzt nochmal gelesen und auch gehört. Es gibt ein ganz schön eingesprochenes Buch von Charlie Hübner, ein Hörbuch. Und mir hat es wirklich gefallen. Also dieses Buch, dieser Grusel kommt rüber und diese ganze Geschichte, die natürlich auch eine Metapher ist. Ne? Mhm. Die Preußler-Generation, der Pakt mit dem Teufel, mit den Nazis. Wie widersteht man gerade als junger Mensch den Verlockungen und Verführungen des Bösen? lösen. Mhm. Und das finde ich schon sehr stark eingefangen. Wie widersteht man mit Freundschaft und mit Liebe? Toll erzählt.
Und wenn dann noch so ein tolles Brot dabei rauskommt, dann hat sich das ja gelohnt.
Also gleich ein erster Buchtipp. Krabbert, erschienen bei Thienemann als Taschenbuch für 8,95. Wie gesagt, das Hörbuch mit Charlie Hübner auch gut. Und dieser Stoff wurde ja mehrfach erzählt. Ja. Und ich habe jetzt gerade einen neuen Schriftsteller kennengelernt in Bautzen, Juri Bresan. Das ist ein sorbischer Schriftsteller, der hat in der DDR nochmal eine ganz andere Facette reingebracht. Der hat gleich mehrfach diesen Stoff in Romane gegossen. Und bei ihm ist Krabbert eher so ein zeitloser Geist der Geschichte. Das Buch ist etwas anspruchsvoller zu lesen und Hauptfigur ist ein sorbischer Biologe, ein Nobelpreisträger, der hat entdeckt, Achtung, wie man Menschen genetisch so verändern kann, dass sie ihre negativen Eigenschaften wie Gier, Selbstsucht oder auch Kriegslust ablegen. Also mit Hilfe von Genetik kann man die Welt verändern. Krabbert oder die Verwandlung der Welt heißt das Buch. Anspruchsvoll, Krabbert für Fortgeschrittene. Aber dieses Thema passt natürlich zum Buch, das wir beide heute diese Woche gelesen haben. Völlig perfekt.
Ja, das kann kein Zufall sein.
Die Bestseller Challenge.
Wir haben gelesen Real Americans von Rachel Kong in der deutschen Übersetzung von Tobias Schnettler. Ein Buch, über das gerade überall gesprochen wird, denn es ist das Buch, was unter dem Slogan Deutschland liest ein Buch, gerade bei ganz vielen Veranstaltungen gelesen wird und wo es auch schon ganz viele Besprechungen gibt. Ein Buch, das auch als der große amerikanische Roman gefeiert wurde. Es geht um Lily und Matthew zu Beginn. Lily liebt Matthew, Matthew liebt Lily. Eine auf den ersten Blick eher unwahrscheinliche Liebe, denn Matthew ist der Sohn einer unglaublich reichen Familie, während Lily, Tochter eines Wissenschaftler-Ehepaars, eher damit kämpft, am Ende des Monats genug Geld übrig zu haben. Sie arbeitet als unbezahlte Praktikantin in der Bildredaktion eines Reisemagazins. Und dann auf einer Weihnachtsfeier trifft sie eben Matthew. Es scheint Liebe auf den ersten Blick zu sein. Die beiden kommen zusammen, trennen sich zwischenzeitlich, finden dann aber doch wieder zueinander. Und es ist wirklich eine wunderschöne Liebesgeschichte, wo man die ganze Zeit darauf wartet, dass etwas Schlimmes passiert. Und es passiert lange Zeit nicht. Dann aber plötzlich, und das wollen wir ja nicht verraten, was, findet Lily etwas heraus, was ihren Blick auf die Liebesbeziehung komplett ändert. Und damit ändert sich auch die Perspektive des Buches, denn wir springen in die Perspektive von Nick, das ist der Sohn von Matt und Lily. Und später kommt dann noch eine dritte Perspektive dazu. Also ein großer Roman, in dem es auch um die Fragen, du hast es gerade angedeutet, der Gentechnik geht, nämlich inwieweit können wir in das menschliche Erbgut eingreifen. Die Wissenschaftlereltern von Lily haben es zum Beispiel an den Lotuspflanzen erforscht. Ohne jetzt zu viel zu verraten, spielt eben diese Gentechnik eine ganz große, ganz wichtige Rolle. Ich habe in den Danksagungen gelernt, dass der Lungenfisch das größte Genom hat, das jemals überhaupt analysiert und gefunden wurde. 90 Milliarden Basenpaare. Aber die Fragen, die sich dann eben aufdrängen, sind die großen. Inwieweit ist es möglich und wünschenswert, bei einem Kind vielleicht zu bestimmen, hat es nicht nur blaue oder grüne oder braune Augen, sondern möglicherweise auch, wie in dem Roman, den du beschrieben hast, wird es gut oder böse oder noch viel mehr. Es geht auch um Amerika, um die Frage, inwieweit asiatische Frauen oder asiatisch gelesene Frauen mit weißen Männern zusammenkommen. Da gibt es sehr viele Paare, was ein fortführendes Thema ist. Viele Themen, die aufgegriffen werden. Und Daniel, warst du jetzt nach deinem sorbischen Einstieg von diesem Roman gleich gepackt als Vertiefung oder würdest du es doch eher mit den Sorben halten?
Also ich ahne ja, dass es dir das Buch gefallen hat. Also nach dem Ton der vergangenen 2,5 Minuten. Das Buch, das kommt ja mit dieser Riesenwelle. Deutschland liest ein Buch, steht in der Werbung. Ist ja kein Wettbewerb oder so. Das hat der Verlag einfach mal kurz behauptet. Ja, man hat ja wirklich Angst, man verpasst was, wenn man dieses Buch nicht liest. Leute, ihr könnt weiterarbeiten. Ich meine, ihr verpasst nichts. Ich habe wirklich keine gute Geschichte gefunden. Ich habe kein Thema gefunden, das wirklich aufrüttelt oder eine neue Sicht aufs Leben gibt. Es ist durch und durch seicht. Diese ganze Liebesgeschichte am Anfang, Matthew und Lily, wie sie sich kennenlernen, dann sind sie nicht mehr zusammen, dann wieder doch und man versteht gar nicht, warum. Mhm. Sie schreibt gar nicht die Motive, die handeln alle völlig erratisch, es gibt gar kein Interesse der Autorin an ihren Figuren, es gibt in diesem ganzen Buch fast kein Gespür für Dramaturgie. Es geht natürlich um die Frage der Möglichkeiten in Gentechnik, schon klar, wie können negative Eigenschaften ausgeknipst werden, Erbkrankheiten? Was sind denn negative Eigenschaften? Das ist ja die entscheidende Frage. Was sind negative Einstellungen? Aber dieses Buch geht gar nicht damit um, sondern es kratzt nur an der Oberfläche. Das kommt in dem Roman insgesamt, dieses Gentechnik-Thema, finde ich, nur so hoppladihopp vor. Gentechnik Deluxe. Es kratzt nur am großen Thema und es bleibt von vorne bis hinten für mich belanglos, mit einer Ausnahme. Einzig die Geschichte, der dritte Teil der Großmutter, finde ich, die Maos Kulturrevolution in China überlebt, aus China flieht mit einem ungeliebten Mann. Das fand ich interessant. Das war zupackend geschrieben. Da habe ich ungefähr verstanden, wohin die Reise hätte gehen können im letzten Drittel des Buchs.
Ich fand, also beim Thema Gentechnik gebe ich dir recht. Ich war mit großen Erwartungen da rangegangen und habe gedacht, oh, jetzt kriege ich auf diese Frage, inwiefern wollen wir ins menschliche Erbgut eingreifen, inwiefern machen wir es vielleicht auch schon. Fällt ja am Rande auch mal die Bemerkung, die Chinesen machen wahrscheinlich bald die besseren Amerikaner, weil sie da weniger Regularien haben in dem Ganzen. Das fand ich am Ende verblüffend, sage ich mal, verblüffend banal. Und auch der Aufreger war am Ende nicht der, warum Lilly dann eben beschließt, sie muss jetzt aus ihrem Leben ausbrechen, sie kann den Kontakt zu ihren Eltern nicht mehr halten. Ich hoffe, das spoilert nicht so viel. Da saß ich da und dachte, wie, das war's? Es.
Ja, das war's, genau.
Da hätte doch noch irgendwas Schlimmeres, anderes kommen können. Was mir gut gefallen hat, war tatsächlich das erste Buch. Ja, es ist seicht, aber es ist so eine, weißt du, ich frage mich ja oft, wie würde ein Buch aussehen, in dem vielleicht mal wirklich nichts Schlimmes passiert. Einfach nur eine schöne Geschichte. Und das, und das hat da gut funktioniert.
Aber Deutschland liest ein Buch.
Das ist natürlich das Label, was es schwierig macht. Also was ich sprachlich sehr gut fand, dieser erste Moment, wo Lilly dann doch feststellt, sie kann nicht mit Matthew zusammen sein. Sie sind dann bei ihr, sie hat gekocht und plötzlich drängt sich ihr ganzes Leben auf. Man hört den Nachbarn hinter der Wand, der heftige Geräusche von sich gibt, weil er den Schleim hochwirkt. Es fängt plötzlich an zu riechen. Sie sieht ihre Trinkgläser, die ganz schief geworden sind. Sie sieht auf ihre Mix-CD, auf die sie so stolz war und die ihr plötzlich so kläglich vorkommt. Und da, finde ich, verschiebt sich das sprachlich auch sehr schön, dass man mit einem Mal diese Enge spürt, ganz aus ihrer Sicht in das Zimmer schaut und dann, finde ich, in dem Moment schon begreift, warum sie das nicht annehmen kann, komplett in das Leben von Matthew einzusteigen. Warum sie dann 2 Jahre später plötzlich wieder zusammen sind und das alles kein Problem mehr darstellt, das bleibt in der Tat offen.
Also wirklich das komplett random irgendwie, man versteht nichts und es besteht erkennbar auch kein Interesse, warum sie wieder zusammenkommen. Und ich muss sagen, also ich habe ein ganz anderes Gefühl bei der Sprache gehabt. Ich fand die Sprache dieses Romans, und es mag an der Übersetzung liegen, wirklich nicht sehr stark. Zum Beispiel, also wirklich nur Beschreibungen um der Beschreibung willen. Zitat, der Kühlschrank war leer, bis auf Glasflaschen mit Mineralwasser, regungslos wie Bowlingkugeln. What? Also einfach so völlig random werden da Bilder hervorgezerrt und dann noch für den Anspruch so ein bisschen magischer Realismus zwischendurch.
Ja.
Denn vererbt wurde offenbar auch die Fähigkeit, Zeit dehnen zu lassen. Ja,
ja, und das habe ich mich auch gefragt, weil das ist ja so ein Moment und kommt ja relativ früh.
Ja.
Da ist sie da und die Zeit verstreicht nicht. Sie schaut auf den Wecker, es ist, ich glaube, 7 Uhr. Sie müsste aufstehen, sie schläft wieder ein, es ist immer noch 7 Uhr. Ich denke, das will ich auch. Was immer das ist, das hätte ich jetzt auch. Das taucht dann über 300 Seiten gar nicht mehr auf, bis wir feststellen, dass der Sohn es auch hat und die Großmutter es auch hat. Man erfährt dann auch so vage, wo es denn herkommen könnte, weil sie nämlich einen Wunsch frei hatte und sich Zeit wünschte. Aber auch da, es spielt für den Roman keine Rolle.
Es ist
ein Tupfer, der reingestreut wird, der ein interessanter Tupfer ist. Auch daraus hätte man eine wunderbare Geschichte machen
das
können.
Das stimmt.
Aber es passiert nicht. Wir bleiben dann in diesem Leben.
Und das ist genau das Ding. Und auch da gibt es noch so ein anderes Leitmotiv mit dem Jade-Armband. Das ist auch, und das ist so ein bisschen Anspruchs-Shishi, so bedeutungsschwangeres Lametta in einer dann doch letztlich flachen, sehr störungsanfälligen Geschichte. Du sagst ja selber irgendwie, man versteht eigentlich gar nicht, warum die so handeln, wie sie handeln.
Ja, und was mich ein bisschen gestört hat, ist, ich mag ja Romane aus vielen Perspektiven, aber hier hatte ich mich dann gerade wirklich eingelesen und ich mochte ja, wie es mit Matt und Lilly so vorangeht, ne? Seicht hin oder her. Ich hatte mich da gerade darauf eingelassen, dass dieser Liebesgeschichte jetzt folge und es ist vielleicht endlich mal was Schönes und dann kommt vielleicht so ein dunkles Geheimnis. Rums sind wir ganz woanders, in einer ganz anderen Geschichte. Ja. Es ist ganz viel passiert, was mir aber auch nicht erklärt wird. Und dann hatte ich mich gerade wieder reingefunden und an einer ganz entscheidenden Stelle bricht es wieder ab und wir sind ganz woanders und auch da ist plötzlich so viel zwischendrin passiert, was mir nicht an die Hand gegeben wird. Ich hatte immer bei diesen Brüchen erstmal keine Lust weiterzulesen. Ich fand es dann, also ich habe mich reingelesen. Ich finde schon, dass es ein Buch ist, das kann man gut lesen. Das hat jetzt nicht diese Bedeutung des großen amerikanischen Romans. Also das ist eindeutig ein viel zu fettes Label. Wenn wir jetzt sagen würden, Eat Read Sleep sagt, Deutschland liest ein Buch, dann würde ich mir auch ein anderes Buch wünschen, das Deutschland lesen könnte. Aber ich fand zum Lesen und zum dabei aus dem Fenster schauen und nicht allzu groß drüber nachdenken.
Also dafür, dass du Abby Jimenez irgendwie mit ihren Unterhaltungsromanen so verurteilt hast, also der erste Teil ist auch nicht viel gehaltvoller als gehobene Unterhaltungsliteratur, finde ich.
Ja, da müssen wir jetzt ins Detail einsteigen. Ich glaube, dass bei Abby Jimenez noch mehr behauptet wird, was dann am Ende nicht funktioniert. Aber da hatten wir auch unterschiedliche Vorstellungen davon,
was denn
Romantik ist. Genau. Und Moment, ich habe nicht gesagt, dass das hier romantisch ist. Also das würde ich auch nicht sagen. Aber es plätschert so schön dahin.
Ja, ist die Frage, ob das ein Kompliment ist.
Aus meinem Mund vielleicht.
Ja, schon. In der Community haben diesmal sehr, sehr viele mitgelesen. Offenbar ist die Kampagne des Verlags in Deutschland aufgegangen. Ja, Deutschland liest ein Buch. Susanne hat geschrieben, ich fand es, nachdem ich diesen märchenhaften Anfang verwundert hinter mich gebracht hatte, ganz spannend und vom Aufbau her auch ganz originell. Was mir aber sehr die Freude verdorben hat, ist die hölzerne Sprache. Ich habe keine Ahnung, ob das im Original auch so ist oder ein Problem der Übersetzung. Außerdem hätte man den Text problemlos mindestens 150 Seiten kürzen können. Also eine Great American Novel ist das nicht. Und warum Deutschland ausgerechnet dieses Buch lesen soll, erschließt sich mir auch nicht.
Ja, Iris fand es dagegen gut. Sie sagt, es hat mich von der ersten Seite an gepackt. Die Traurigkeit, nicht dazuzugehören, die Frage nach dem Warum, zu tun, als würde es einen nicht berühren und gleichzeitig die Sehnsucht, dabei zu sein, so zu sein wie die anderen, das hat sie sehr gespürt. Und dann dieses Wollen, es besser zu machen, dem Kind eine bessere, schönere Zukunft zu geben, Klammer auf, wollen wir das nicht alle und dabei kläglich zu scheitern, das hat sie doch sehr beschäftigt. Und dann noch die ethischen Fragen, die dazukommen, die haben lange noch bei ihr nachgeklungen. Und diese Fragen natürlich, was ist man bereit für ein Kind zu opfern, damit es ihm besser geht, das wird ja gerade im dritten Teil, als wir in die Sicht der Mutter springen, nochmal ganz stark. Und da sagtest du ja auch, das ist ein Thema, da spürt man plötzlich, dass da ganz viel Potenzial drin ist für ganz große Geschichten, die in dieser Zusammenstellung aber, da sind wir beide uns, glaube ich, einig, nicht wirklich aufgehen.
Brigitte war auch eher enttäuscht. Sie schreibt, ich fand das Buch langweilig, es verlor sich in Belanglosigkeiten und war echt kitschig. Das eigentlich interessante Thema nach Herkunft, Zugehörigkeit und Familie, nach Rassismus und was Hautfarbe bedeutet, wurde nur oberflächlich abgehandelt. Für mich blieben die Charaktere auch eher flach und inkonsistent. Das nervte, schreibt Brigitte.
Also unterschiedliche Meinungen, das kommt davon, wenn sehr viele Menschen ein Buch lesen. Wir sind uns relativ einig, es ist nicht das Buch, auf das wir so lange gewartet haben. Rachel Kong, Real Americans, übersetzt von Tobias Schnettler, immerhin stolze 528 Seiten, 24 Euro bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Das sind die mit dieser genialen Marketingkampagne zu sagen, Deutschland liest ein Buch.
Das kann man aber auch nur einmal machen, liebe Kiwi-Leute.
Ja, was ist ja das nächste für in sechs Monaten angekündigt. Mal gucken, was dann passiert.
DNA, aber wirklich eigentlich gutes, tolles, starkes Thema. Wo spürst du, dass du Kind deiner Eltern bist?
An der Liebe zu Büchern bestimmt. Also in meinem Elternhaushalt sind mehr Bücher als bei mir in der Wohnung, immer noch. Manchmal über ein paar Generationen spüre ich es. Mein Urgroßvater war ja Heimatdichter und immer wenn ich mich mit Literatur beschäftige, dann kommt zumindest in meiner Familie, ach ja, das hast du ja bestimmt von dem. Das hat dann vielleicht eine Generation übersprungen, aber da kommt es dann wieder an. Das sind so Momente, wo es mir gesagt wird, ich selber ertappe mich eher manchmal beim Blick auf meine Eltern dabei, dass ich bestimmte Traditionen fortleben lasse. Also zum Beispiel Ostern mit der Familie am Tisch zu sitzen, ist so etwas, das möchte ich auf jeden Fall auch, wenn meine Eltern irgendwann nicht mehr einladen können, fortführen. Solche Dinge sind das.
Bei mir ist es so, ich merke jetzt gerade, ich bin jetzt so Anfang Mitte 50, ich werde immer mehr wie mein Vater. Und Leute kommen auf mich zu, die meinen Vater kannten und mich nur als Kind und sagen, du bist ganz der Vater. Ich mache, stelle ich fest, dieselben Sachen wie mein Vater in meinem Alter jetzt damals.
Aha, zum Beispiel?
Ich sitze summend Gedanken verloren irgendwo. Zum Beispiel, also so eine ganz einfache Sache, das ist nichts, was ich vorher gemacht hätte. Es ist auch nichts Erstrebenswertes, was man adaptieren oder übernehmen würde. Und ich spüre in meiner Haltung, je älter ich werde, desto größer ist dieser Sog. Und desto stärker spüre ich tatsächlich die DNA, die an mir zieht und mich absorbiert. Das ist schon, das merke ich. Das ist nicht, dass ich mir selbst fremd werde, aber dass ich nicht nur ich selbst bin, sondern dass ich in einer Reihe stehe. Und das merke ich, je älter ich werde, umso stärker. Früher habe ich mich, das kann ich mir dran erinnern, mein Vater hat mal vor sich hingesummt. Da habe ich mich eher so ein bisschen, war mir eher ein bisschen peinlich, habe mich immer so lustig gemacht. Und jetzt mache ich das auch. Also ich kann sozusagen den Genen der DNA gar nicht entfliehen. Insofern, das Thema, es ist so schade, dass dieses Buch fast verschossen ist, denn dieses Thema hat so viel.
Spannend. Nein, das habe ich so für mich tatsächlich noch nicht festgestellt. Vielleicht kommt, nee, wenn ich jetzt sage, vielleicht kommt es ja mit dem Alter, ist das böse, als es gemeint ist.
Ja. Ich habe auch ein wunderschönes Buch mitgebracht, das ungefähr genauso dick ist. Nein, nicht ganz so wie Real Americans. Ein Buch, das mir schon viele von euch empfohlen haben und ich habe es jetzt im Urlaub gelesen und war begeistert. Mr. Saitos Reisendes Kino von Annette Bjergfeld. Das ist eine Singer-Songwriterin aus Dänemark und die hat in Dänemark da einen amtlichen, beachtlichen Bestseller hingelegt. Mr. Saitos Reisendes Kino. Und das hat wieder so einen ersten Satz, der mich sofort elektrisiert hat. Ich wurde 1927 auf einer Tanzfläche in Buenos Aires gezeugt. Und da war mir sofort klar, ich will alles wissen und zwar sofort.
Der Traum des Jaguars lässt grüßen. Ne?
So nämlich, genau. Und es hat diese Allende Marquez-Vibes, hat es natürlich. Lita erzählt ihre Geschichte, Carmelita, die wächst in einem Kloster auf in Argentinien mit ihrer wunderschönen Mutter Fabiola. Und Fabiola liebt Schuhe und die Schuhbesitzer. Wer Litas Vater ist, also auf der Tanzfläche, was das für ein Tête-à-Tête war, unklar. Aber es waren Bugatti-Schuhe. So viel weiß Lita und träumt sich so in ihrem Leben, in ihrer Jugend ihren Bugatti-Vater zusammen. Und in Turbulenzen, in politischen Turbulenzen müssen die beiden, Mutter und Tochter, Buenos Aires verlassen. Sie wollen nach Europa, stranden aber stattdessen auf einer Insel vor der Küste Neufundlands mit dem wunderbaren Namen Upper Puffin.
Klingt na, super nach Charles Dickens.
Ja, oder? Es ist ganz toll. Und da wohnen sie in einem Seemannsheim Bethlehem. Hashtag Metapher, also die Zuflucht und so. Und sie leben da einige Jahre. Die wunderschöne Mutter, die so Exotik für die Menschen dort ausstrahlt und den Inselbewohnern Schuhkultur beibringt. Und Lita lebt dort und freundet sich an mit Una, einem schwerhörigen Mädchen. Und sie erleben einen wunderbaren Alltag. Und dieses Buch ist so voller Ideen, funkensprühend, ganz viele Figuren. Ein Typ mit dem aparten Spitznamen Hämorrhoide zum Beispiel. Und dann kommt eben, es kommt etwas später im Buch, aber es kommt sehr prägnant, einmal im Jahr Mr. Saitos, ein Japaner mit einem Kino, der fährt von Insel zu Insel und zeigt Wochenschauen und Filme, erste Tonfilme, erste Farbfilme und Lita und Una, die freuen sich mit ihm an. Ich lese mal dieser Impact, die haben noch nie vorher, Lita hat noch nie vorher Kino erlebt und so klingt das, wenn sie es erlebt. Dann offenbarte sich das erste Bild. Ich zuckte hoch. Das Laken lebte. Mein Herz begann zu rasen. Vor meinen Augen lag eine echte Prärie. Es kam mir vor, als würde sich der Saal sofort aufheizen und etwas mit hoher Geschwindigkeit direkt auf uns zurasen. Es dauerte einen Moment, bis ich begriff, was ich da sah. Eine wütende Bisonherde rannte im Saal geradewegs auf uns zu, angetrieben von den Tönen aus Seppos Akkordeon. Passt auf! Schrie ich und warf mich schutzsuchend auf Elliots Schoß. Also das erste Kinoerlebnis, eine existenzielle, im Wortsinn umwerfende Erfahrung. Und so geht es weiter in diesem Buch, mitreißend und poetisch. Ich finde, ein Buch genau richtig für die Ferien. So ein richtiger Schmöker.
Ja, ich musste tatsächlich auch sofort an dich denken. Ich hatte das Buch vor einiger Zeit auf dem Schreibtisch und las diesen ersten Satz. Und ich weiß gar nicht, ob ich es dir damals auch schon empfohlen hatte oder nicht, aber ich war mir sicher, das ist ein Buch, was du lieben wirst, weil es so viele tolle Figuren sind. Es passiert sehr, sehr viel, auch wie in der Traum des Jaguars und auch in einem Tempo, dass man sich erstmal ein bisschen umschauen muss. Fabiola zum Beispiel, die Mutter, wurde ja auch vor einem Kloster ausgesetzt und wird dann eben von den Nonnen großgezogen, die Mutter von Lita. Und es ist so lebensfroh erzählt, so viele kleine, schöne, bunte Anekdoten. Dann eben auch die Geschichte mit dem Laken hast du schon erzählt, aber auch wie wir in die Köpfe reingehen, wie dann Lita, ich hatte mir eine ähnliche Stelle aufgeschrieben, sagt, sie will genauso ein Laken muss ich mir unbedingt besorgen, sagt sie, weil sie denkt, der Film ist in dem Laken
drin.
Die ist
im Laken, genau.
Sie versteht gar nicht, wie es wirklich geht. Und man sieht sie davor, die große Welt kommt nach Upper Puffin. Später auch die große Welt mit den Kriegen, die nach Upper Puffin kommt. Pearl Harbor und Mr. Saitos, der Japaner, schafft es aber trotzdem, eine liebenswerte Figur zu bleiben. Er schafft es, die Nachrichten dorthin zu bringen auf diese Insel, aber eben nicht den Konflikt. Das fand ich auch sehr toll.
Und sie bekommen ja auch dann diese Tonspuren, sie bekommen ja auch diese Filmspuren und sie bauen sich sozusagen ihren eigenen Film, ihr eigenes Leben, ihre eigene Wirklichkeit und kollagieren dann mehrere Filme, so surreal und absurd miteinander. Das ist ganz herrlich, ganz schön beschrieben. Also ein Eintauchen in diese ganz besondere Inselwelt.
Genau, das wird dann so zusammengefasst in dem Satz, die Inselbewohner liebten ihre Stummfilme, in denen man die Grausamkeit der Welt für eine Weile vergessen konnte.
Genau
in so eine Welt tauchen wir ein. Und auch dieser Clou, man denkt ja, das Buch heißt Mr. Saitos reisendes Kino, wo bleibt denn jetzt dieser Mr. Saitos? Und man wartet und wartet.
Dauert
und irgendwann dachte ich, vielleicht kommt er ja überhaupt nicht.
Ganz voll die Metapher.
Seite 191, da taucht er dann plötzlich auf. Aber es ergibt trotzdem Sinn, dass wir die Geschichte von Lita haben, weil wir dadurch viel stärker dann auch mit ihr eintauchen können, weil sich eben Annette Bjergfeld die Zeit nimmt, uns auf diesen Moment vorzubereiten und wir deswegen umso atemloser dann mit den Augen von Lita, die wir da schon sehr, sehr, sehr gut kennen, diesen ersten Film sehen können. Also das ist wirklich ein sehr unterhaltsamer, sehr bunter, aber auch sehr schöner Roman, also auch ein Wohlfühlroman.
Genau, schon wieder sind wir uns einig. Was ist heute mit uns los? Der große Osterfrieden, die große Osterharmonie. Annette Bjergfeld, Mr. Saitos reisendes Kino, alle Daumen hoch von Jan und mir, Deutsch von Dagmar Missfeld. Das Buch ist bei HarperCollins erschienen, hat 464 Seiten und kostet 24 Euro.
Kannst du dich denn erinnern, ob auf dich jemals auch Kino oder Film so eine Wirkung hatte?
Ich bin einmal in einem Kino ohnmächtig geworden. In Nürnberg, ich weiß noch, das war am Anfang meines Studiums, also Anfang der 90er Jahre. Betty Blue. Ich weiß nicht, kennst du den Film noch? Da gibt es eine Szene mit Blut und so. Das ist so ein anspruchsvoller Film. Und da gibt es eine sehr dramatische Szene. Ein Typ kommt nach Hause und sieht ganz viele Blutabdrücke. Und dann sagt der Polizist, ihre Frau hat sich ein Auge rausgerissen. Und danach weiß ich nur noch, wie ich langsam wieder zu mir kam. Und mein Kumpel saß neben mir und schaute mich mit ganz großen Augen an. Also das hat mich so umgehauen, diese Szene. Und ich weiß noch, dass ich Tage später in der Buchhandlung war und das Buch Betty Blue gefunden habe.
Ja.
Und wie in so einer Angstlust die Seite aufgeschlagen habe, wo die Szene war. Und ich wollte wissen, was passiert. Und es gab ein komisches Gefühl beim Lesen der Szene, aber es hatte nicht denselben Impact wie im Film. Man hat da gar nichts Dramatisches gesehen. Ja. Aber allein das Bild im Kopf, was denn Kino kann, das hat sich bei mir in besonderer Weise eingegraben.
Faszinierend.
Also im wahrsten Sinne umwerfend.
Faszinierend, dass du die Szene beschreibst, weil mir da sofort eine ähnliche Szene in Erinnerung kommt. Ich habe ja eigentlich Filmwissenschaften studiert im Hauptfach, also gar nicht Literatur, sondern Filmwissenschaften. Und da hatten wir in einer Sichtung, hieß das, jede Woche Klassiker der Filmliteratur geguckt. Und relativ früh ein Film von Luis Buñuel, ein andalusischer Hund. Kennst du den?
Nee.
Das ist ein früher Horrorfilm aus dem Jahr 1929. Und es gibt eine ganz schlimme Szene. Man sieht das Auge einer Frau und dann sieht man eine Wolke, die an einem Mond vorbeizieht.
Mhm.
Also mehr nicht, aber es ist so geschnitten, dass man auch das Gefühl hätte, dieser Frau würde jetzt ins Auge geschnitten. Und das hat so 1929, also fern von jeglicher Animation oder Trickfilmtechnik, das hat so unglaublich stark gewirkt, dass ich nicht hingucken konnte. Ich musste die Augen zumachen, obwohl ich ja schon wusste, wir haben vorher Texte über diesen Film gelesen, dass überhaupt gar nichts passiert. Also das ist faszinierend, was Bilder wirklich im Kopf hervorrufen können, was Literatur natürlich auch kann, aber selbst wenn man sie sieht, selbst wenn man ja die Bilder vor Augen hat, plötzlich sich ganz neue Welten auftun und im Kopf das eigene Kino sich weiterspinnt. Das finde ich total faszinierend.
Also Kino kann auch was.
Ja.
Und davon erzählt auch Annette Bjergfelds wunderbares Buch.
So, also selbst da waren wir uns einig, selbst dieselben Bilder im Kopf ruft so eine Frage hervor. Mal gucken, ob es so bleibt.
Jetzt kommt dein Buch nämlich, genau.
Ich schöpfe Hoffnung, denn als ich es dir vorschlug, sagtest du, du hast es schon gelesen.
Das heißt aber noch nichts.
Es ist zumindest aufgefallen. Es heißt Die Enthusiasten von Markus Orts. Und es ist ein Buch über ein Buch zunächst. Es geht um Tristram Shandy von Lawrence Stern. 1759 bis 1767 geschrieben. Ein Buch, das aus 9 Büchern besteht. als eines der ersten experimentellen Bücher der Weltliteratur zählt. Merkwürdiges Buch, ein Satz beginnt zum Beispiel im ersten Buch im 21. Kapitel und endet dann erst im 6. Kapitel. Da wird der Satz dann irgendwann fortgesetzt. Einige Kapitel sind komplett leer, einiges ist gekrakelt, einiges springt in der Zeit, einige Seiten sind geschwärzt. Also ein unglaublich schwer zu lesendes, aber unglaublich faszinierendes Buch. Von diesem Buch ist auch der Protagonist dieses Romans begeistert, Vince. Er ist ein richtiger Shandianer und immer zum Todestag des Autors reist er nach Coxford in die Heimat, um dort am Grab zu erinnern, um dort am Grab gemeinsam mit Freunden den Autor noch einmal zu feiern. Und sie sind wieder da, wie jedes Jahr, und plötzlich passiert etwas ganz Merkwürdiges. Alle drei kriegen im exakt gleichen Moment eine Nachricht auf ihr Handy und die Nachricht sagt etwas noch Unglaublicheres. Ich habe den 10. Band von Tristram Shandy gefunden.
Dun, 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 dun.
Ja. Und dann treffen sie diesen ominösen Menschen, Minelli heißt er, und ja, es scheint tatsächlich so zu sein, sie sind sofort überzeugt, sie tauchen ein in diese Sprache, sie gehen auf, werfen sich die Sätze zu, wollen mehr, 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 aber er sagt, ich gebe euch das Ganze nur für, sagen wir, 150.000 Euro. Geld, das sie aber nicht haben. Und dann beginnt eine sehr skurrile Jagd auf dieses Manuskript, die, wie bei Tristram Shandy auch, nicht den direkten Weg nimmt, sondern uns über viele, viele Umwege führt. Denn Tristram Shandy ist auch bekannt dafür, dass eben keine Handlung linear erzählt wird. Es dauert auch 3 Bücher, bis er überhaupt geboren wird. Vorher erzählt er vor seiner Geburt von Problemen der Taufe und anderem. Und auch hier erfahren wir viel über die verschwundene Mutter. Wir erfahren viel über den Vater, einen Sprachliebhaber, der mit seiner Frau im Hexenhäuschen, so heißt es, lebte. Und ich habe diese Figur geliebt, denn es ist ein Vater, der nicht damit leben kann, dass seine Kinder denselben Satz zweimal sagen. Also als er wieder mal am Abendbrottisch hört, gib mir mal die Butter, da wird es ihm zu viel. Und er sagt, reich mir mal die Butter. Sprache schenkt uns Labsal nur, wenn wir sie neu entbetten, sagt er. Und das führt dann zu einem ganz witzigen Sog, wo sie versuchen, alles immer noch mal anders zu sagen. Dieser Satz war der Startschuss für eine tiefgreifende Wandlung im Hexenhäuschen. Wir merken plötzlich, wie wir Vater aufheitern und beglücken und wie wir ein wenig Farbe in unseren mutterlosen Alltag zaubern konnten. Wenn wir nicht mehr sagten, ich habe Hunger, sondern mein Magen weist eine Lücke auf, ergatterten wir Vaters wohlwollendes Nicken. Wenn wir statt, soll ich die Jacke anziehen, sagten, ist es nötig, mich vor der Kälte zu schützen, zeigte uns Vaters Lächeln an, dass wir auf dem richtigen Weg waren. Und so weiter und so fort. Also über die Sprache finden sie die Liebe zu ihrem Vater neu. Und dann gibt es noch viele, viele tolle Verdrehungen. Auch hier geht es um Augen. Einstiegsszene. Er sieht eine Frau im Zug, die ihm anguckt. Und dann merkt er plötzlich, sie hat auf ihre Augenlider sich Augen gemalt. Sie schläft eigentlich und guckt ihn gar nicht wirklich an. Bis zu einer Ratte, die irgendwann aus den Tiefen der Kanalisation auftaucht. Ein Buch mit aberwitzigen Plottwists, mit auch vielen, vielen bunten Figuren. Und ich habe diese Schnitzeljagd auf der Suche nach dem 10. Band von Tristram Shandy wirklich mit Enthusiasmus gelesen. Doch, kann man sagen.
Ja, lieber Jan.
Endlich.
Ich habe es ja auch schon vor einiger Zeit gelesen. Und es ist wirklich super. Es ist ein ganz tolles Buch, ganz rasant, mit großem Wumms für Literaturfreunde und für die, die es werden wollen. Und der Typ, dieser Markus Orts, haut eine Idee nach der anderen raus, dass ich sogar schon manchmal vom Tempo und von der Hitze im Abwinken begriffen war. Nicht so schnell, nicht so viel, aber er bekommt immer wieder die Kurve. Vor allen Dingen Vincents Familiengeschichte, das fand ich toll, dieses Eintauchen, die Mutter, die ihnen die Lust an Büchern weckt und mit diesen von der Decke hängenden Bücherplateaus. Also in so einer Wohnung möchte ich, in so einem Hexenhäuschen möchte ich auch wohnen. Der Bruder, der experimentelle Filme macht. Und wir gehen eben ganz tief rein in dieses Thema. Da wird eben nicht hoppla die hopp nur angerissen, diese Figur, wie bei Kong, sondern es ist ein Deep Dive in die Lebenswelten der Figuren. Und das macht richtig Spaß. Wird seitenlang ein experimenteller Film, eine Einstellung. Und ich bin gar kein Fan von solchen Filmen, ich wollte diesen Film plötzlich sehen. Das ist so, mit so viel Fantasie, mit so viel Spaß, diese Figuren beschrieben. Und dann schwebt ja über allem dieses Riesenthema KI auch noch. Mhm. Also es ist ein ganz, ganz tolles Buch. Es hätte dessen gar nicht bedurft, dass es um einen wirklichen Autor gibt. Da hätte man auch vielleicht einen fiktionalen Fall wählen können. Aber so macht es das noch, hat es vielleicht noch einen höheren Sexappeal. Also von A bis Z ist alles dabei. Atemlos, brachial, charismatisch, deliriös, euphorisch, feuerwerkshaft, grotesk und so weiter. Man kann es durchbuchstabieren. passieren. Dieser Roman rockt, wirklich, ja. Toll.
Und was ich auch so großartig finde, ist, dass manche Plots dann eben manchmal auch ganz banal beendet werden, aber auch das den Witz ausmacht. Also zum Beispiel hängt in Coxwold plötzlich im Massagesalon von einer Frau, die da gerade, die mit den Augenlidern, hängt das Bild von Bruder von Vince. Hängt da. Und sie kann gar kein Englisch und sagt immer nur Husband. Und er versteht überhaupt nicht, wie das sein kann. Und man wittert sonst für eine Geschichte. Am Ende erfahren wir, das wurde einfach da aufgehängt. Der Besitzer des Massagesalons kannte den Bruder und sagte, naja, sie brauchte einen, den sie als Ehemann ausgeben kann, damit sie nicht belästigt wird. Geschichte abgehakt, nachdem wir vorher Runde um Runde gedreht haben, wie es denn sein kann, dass dort das Bild des Bruders hängt. Hat mir ganz große Freude gemacht. Am Anfang tatsächlich viel mehr die Familiengeschichte,
ja.
Auch wie die Mutter sich Geschichten ausdenkt und man findet diesen Kipppunkt gar nicht so leicht, wo es denn unglaubwürdig wird. Sie schwimmt und irgendwann wird sie immer schneller und dann ja. Wird sie plötzlich Rekorde brechen und sagt dann hinterher, naja, habe ich mir alles ausgedacht. Aber am Anfang glaubt man es ja und will es glauben. Und auch das ist ja etwas, was es über Literatur aussagt. Man hört diese Geschichten, man will diese Geschichten glauben, man taucht da ein in diese Welten. Und irgendwann ist man dann entweder im magischen Realismus oder in einer unlogischen Situation und geht aber trotzdem mit. Und diese Geschichte bleibt im Kopf. Also ein ganz, ganz tolles Buch. Ich glaube, es hilft noch aus meiner Sicht, dass es Stern ist. Nicht, weil es Stern ist als Person, aber ja. Weil es ja diesen Trend gibt zu sagen, Mensch, Beethovens 10. Sinfonie, das ja. Kann jetzt eine KI komponieren. Oder Charles Dickens, das nicht vollendete Buch, schreibt eine KI fertig. Das sind ja reale Themen. Und dann hier so etwas zu nehmen und zu sagen, was für ein Wunder wäre es denn, wenn man dieses Buch findet, mit diesem Glauben auch zu spielen. Ja, das hat mich ziemlich reingezogen.
Ja, Markus Orts, Die Enthusiasten, ist bei Galliani Berlin erschienen, hat 368 Seiten und kostet 24 Euro. Und schon wieder, also das ist ja Hattrick hier schon, das dritte Buch, bei dem wir uns einig sind.
Super. Ja, worin wir uns auch einig sind, das ist, glaube ich, unser Enthusiasmus insgesamt für Bücher. Und das ist etwas, das teilen wir vermutlich mit allen von euch, die ihr diesen Podcast auch hört. Und mit ganz, ganz vielen großartigen Buchhändlerinnen und Buchhändlern, die in ihren Buchhandlungen eben auch diesen Enthusiasmus für das Lesen, für Bücher die ganze Zeit leben.
Ja, und das ist ja so ein bisschen unser Jahresthema hier in unserem Podcast, hier bei Eat, Read, Sleep, dass wir mal die unabhängigen Buchhandlungen als besondere Orte der Begegnung von Menschen und von Büchern feiern wollen.
Und wir wollen mit einem sprechen, der den Überblick hat und wollen von ihm wissen, wie sieht es denn jetzt wirklich aus? Denn auch darüber haben wir berichtet, auch uns erreichen immer wieder Meldungen von Buchhändlerinnen, die aufgeben, die keine Nachfolger finden. Und wie können kleine Buchhandlungen vielleicht doch ihren Weg finden? Darüber wollen wir sprechen mit Volker Petri vom Landesverband Nord des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Und da ist er, Mensch.
Der Gast.
Volker Petri, moin Volker, hallo.
Moin.
Na, du, ich habe hier Krabbertbrot aus Schwarzkolben, aus der Krabbertmühle. Hast du Interesse?
Da habe ich sehr großes Interesse daran. So einen richtig schönen Stullen mit Butter, das schmeckt doch lecker.
Ich kredenze das mal, während Jan dann schon mal anfängt.
Genau. Ich gucke auf dein Brot.
Ja, du musst unbedingt auch die Butter probieren. Es ist sehr, sehr, sehr lecker. Volker, du bist ja viel unterwegs für den Börsenverein, hauptsächlich in Norddeutschland. Du bist vom Landesverband Nord. Wir hören immer häufiger von Menschen, die aufgeben, von Verträgen, die auslaufen, wo Buchhandlungen nicht verlängert, nicht wieder vermietet werden können. Wie ernst ist es denn wirklich? Sind das Einzelgeschichten oder ist das wirklich ein Trend, den du auch beobachtest?
Das ist ein Trend, den wir beobachten. Das hat natürlich damit zu tun, dass viele Buchhandlungen in den 70er, 80er Jahren gegründet worden sind, die Inhaber, Inhaberinnen jetzt auch in ein gewisses Alter kommen, wo sie aufhören möchten. Und wir haben seit Corona eigentlich das große Thema mit Preissteigerungen. Das heißt, es bleibt immer weniger übrig von dem, was man einnimmt. Und das ist eine toxische Mischung geworden, wo man sagen kann, das wird jetzt langsam ein Flächenbrand. Man kann immer noch sagen, es gibt Insel der Seligen, aber es gibt durchaus Orte, also jetzt gerade heute ein Beispiel, Neustadt an der Ostsee, eine Buchhandlung schließt dieses Jahr, die Inhaberin, die andere Inhaberin ist jetzt verstorben und dann könnte es sein, dass es bald zwei Buchhandlungen nicht mehr gibt, obwohl es mal zwei gab, die hätten leben können davon. Wenn man Hamburg nimmt, kann man sagen, wenn eine zumacht, kommt eine neue dazu. Aber wir haben gerade im ländlichen Bereich das große Thema, dass wenn jemand verschwindet, man meistens niemanden mehr findet, der das dann weiter betreiben möchte, obwohl die Kunden es gerne möchten, obwohl es Städte gibt. Ihr habt ja hier in eurem Programm auch schon Beispiele gehabt, wo es die Bevölkerung sagt, wir brauchen eine Buchhandlung und dann muss man halt jemanden finden, der das tut. Und das ist nicht ganz so einfach.
Aber es kann schon sein, dass es heute kleinere Städte gibt, die früher ganz selbstverständlich ihren Buchladen hatten, dass die jetzt nicht mehr genug Einwohner haben, sage ich, so genug Kaufkraft haben für einen Buchladen. Sag mal, Glinde?
Glinde ist, glaube ich, ein Beispiel, wo jemand verschwunden ist, der noch hätte weiterhin existieren können und wo wir jetzt das Problem haben, wer macht es da weiter? Und das sind genau die Themen, die wir haben. Wer ist Unternehmer? Wer fühlt sich als Buchunternehmer und macht am Ort einfach weiter? Und da sind wir natürlich auch in der Gesellschaft, dass so das in die Hand nehmen, das selbstständig machen, nicht so up-to-date ist, wie wir das mal kennen. Es gibt viele junge Gründungen, die es wieder probieren und machen. Das kann durchaus Erfolg haben. Ich tue mich immer schwer damit, wenn es zu wenig Kaufkraft gibt. Ich glaube, es hat sehr viel mit Inhaber und Inhaberinnen zu tun, die ihren Ort beackern und sozusagen nochmal versuchen, neue Leser und neue Menschen zu gewinnen. Ich sage mal, man muss den Mindset ändern. Die Leute müssen sagen, Herr Petri, Sie haben hier die Buchhandlung, dann muss ich zu Ihnen kommen, dann muss ich auch die Bücher kaufen, die Sie mir empfehlen. Und wenn Sie eben 3 kaufen und 2 lesen, ist das ja für mich als Buchhändler okay. Das mag für euch als Literaturbegeisterte nicht so ganz passen, aber für mich ist natürlich wichtig, dass ein Buch verkauft wird. Also das, glaube ich, sind die Themen, die wir da haben. Wir müssen wieder in das Zentrum des Gesprächs. Das ist, glaube ich, der Punkt.
Aber um da nochmal nachzufragen, du hast gesagt, viele geben auf, weil sie jetzt mittlerweile eben zu alt sind. Sie gehen in den Ruhestand und es findet sich kein Nachfolger. Sind denn die, bevor sie in den Ruhestand gehen, haben die genau das aufgebaut? Also können die Buchhandlung eigentlich leben, nur sie sind jetzt zu alt, um es weiterzuführen?
Also sie können, glaube ich, davon leben. Also die Zahlen sind relativ gut in vielen Fällen. Wir haben aber eben auch dieses Thema mit den Logistikkosten, Energiekosten und so weiter, wo am Ende immer weniger übrig bleibt. Das heißt, wenn wir vor 3-4 Jahren eine Buchhandlung mit 300.000, 400.000 Euro noch gesagt haben, da kann man ungefähr von leben, bleibt vielleicht 30.000, 40.000 Euro übrig. Also das ist der Unternehmerlohn da drin, ne? Also das muss man immer auch nochmal sagen. Reich ist man damit nie geworden. Und das wird immer mehr aufgefressen. Und da habe ich halt viele Telefonate, wo dann Buchhandlungen sagen, ich habe mir bis Juni nichts mehr rausgenommen, wo es dann einen Partner, Partnerin geben muss, die damit helfen. Oder eben das Thema, es war ein Gespräch in Bremen. Ich sage, wie geht's dir? Sagt sie, du willst es wissen. Ich sage, ja. Ich habe gerade festgestellt, dass ich 30.000 Euro weniger verdient habe als im letzten Jahr, obwohl ich 6% mehr Umsatz gemacht habe. Und das sind dann eben genau diese Kostensituationen, in der wir uns auch befinden, wo wir halt gucken müssen, wie gehen wir mit diesen Themen um.
Jetzt könnte man ja sagen, es ist uns aber in Deutschland so wichtig, dass wir als Politik unterstützen. Wir haben ja auch Abwrackprämien für die Autolobby. Also gibt es da Willen der Politik, den Buchhandlungen zu helfen?
Also ich glaube, der Buchhandlungspreis, über den wir ja gerade in den Medien ganz viel diskutiert haben, ist eine Form davon. Wir haben den auch in Hamburg und Niedersachsen und in vielen anderen Ländern. Da gibt es das schon. Ansonsten müssen wir natürlich immer auch darüber reden, dass wir eine Branche sind, die sehr wichtig genommen wird, aber wir sind 30.000 Mitarbeiter und wir machen 9 Milliarden Umsatz. Das ist, glaube ich, noch nicht mal Aldi Süd. Das ist für politische Entscheidungen häufig ein bisschen schwierig. Da ist sicherlich VW, das merken wir an den jetzigen Entwicklungen, eher zu retten als jetzt eine Buchbranche. Für die Größe werden wir wahrgenommen, das kann man spüren an eben diesen Preisen und man kann auch an den Reden feststellen, dass eben das Thema Buch lesen wichtig ist, diese Diskussion über Vorlesen im Elternhaus und so weiter, das sind ja Themen, die wir haben. Das Thema Social Media verbieten bis 13 in Schulen, dass es nicht mehr stattfindet. Das sind alles Themen, die mit uns zu tun haben und das zeigt, dass man uns wahrnimmt. Und ich warne immer nur davor zu sagen, die große Rettung kommt jetzt von oben, sondern wir müssen halt auch viel tun, um uns selber zu retten.
Wir kommen ja auch viel rum und wir erleben Sonne und solche Buchhandlungen. Es gibt ganz tolle, die ganz engagiert sind, die jeden Tag Lesungen, Veranstaltungen, Buchclubs machen, die Ideen haben, literarische Wanderung. Ich sag mal, schwarz auf weiß Buxtehude. Und wir waren gerade bei Luisa Dallert, haben wir ein Interview auch gemacht, kommt in der nächsten Folge in Braunschweig. Mega, also was da an Thermik so ist. Aber es gibt auch noch die anderen. Da stehen Hardcover-Bücher und ich sag mal unangemessen zugespitzt, Taschenbücher gibt's nur unterm Ladentisch. Also da steht sozusagen das Angebot und ihr Leserinnen und Leser, kommt mal bitte. Geht das noch und gibt's das noch?
Also das gibt es noch, dafür sind wir sozusagen alt geworden mit unserer Branche. Ich komme ja auch noch aus der Zeit, wo man Bücher weggeräumt hat und dann lief das schon von alleine, weil der Tisch hat den Umsatz gemacht. Aber die Beispiele, die du jetzt genannt hast, sind genau die richtigen. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt mit dem Thema Mindset ändern. Wie kommen wir an die Menschen ran? Wie können die Menschen uns wahrnehmen und auch so authentisch wahrnehmen, dass wir Bücher lieben, dass sie auch Bücher lieben müssen, wenn sie uns lieben? Und da passiert eine Menge, glaube ich, und an den Pfad müssen wir viel, viel stärker ran.
Dein Job ist, du reist von Ort zu Ort, bist du ein bisschen auch Feuerwehr, hörst dir da und Seelsorger, so alles so ein bisschen und gibst Tipps?
Also ja, dafür bin ich lange genug in der Branche, das sehe ich so ein bisschen als meine Aufgabe auch an. zu sagen, wie kriegen wir in jede 6000 Einwohnerort wieder eine Buchhandlung, damit wir im Prinzip sagen können, wir sind flächendeckend vertreten. Das ist ja ein Thema, wo wir sagen können, jetzt sind wir politisch nochmal relevanter, weil wir eben auch dafür sorgen, dass da Kultur stattfinden kann und aus sich heraus. Also das ist ja das Thema, wir sind Wirtschaftsunternehmen, das heißt, wir verdienen Geld, um das auch wieder zu investieren. Das große Problem, an dem wir arbeiten müssen, ist natürlich das Thema, wie können wir monetarisieren? Also du sprachst jetzt eben Sachen an, Leseförderung, wie können wir digitale Informationen, wie können wir damit Geld verdienen? Das müssen wir halt natürlich immer wieder auch mitdenken. Also wie können wir in der Stadt dafür sorgen, dass wenn wir, ich schenke dir eine Geschichte machen, das ist das zum Welttag des Buches, dass eben die Stadt auch sieht, was wir tun und sagen, okay, da helfen wir euch und wir zahlen euch, was, damit ihr das für diese Stadt tut. Und nicht immer nur der Buchhändler, die Buchhändlerin sagt, ja, das tun wir, weil wir das verdient haben und geben das wieder zurück, sondern dass man eben auch den Wert der Buchhandlung erkennt. Und wir müssen, glaube ich, auch nochmal mit stolz geschwellter Brust sagen, wir stehen für bestimmte Dinge und die wollen wir auch sozusagen umgesetzt haben. Und Monetarisierung ist ja eben nichts Schlimmes in unserer Gesellschaft, sondern wir müssen Geld verdienen, um überleben zu können, um was zu essen zu kaufen. Das Brot ist übrigens köstlich, wollte ich jetzt mal, ich habe eben mal abgebissen.
Ich habe es nicht selbst gebacken, wie gesagt, aber nein, ich glaube, das weiter an die Krabbern.
Das ist, kannst du ja auf jeden Fall machen. Und also ich glaube, das sind die Themen, die wir haben, weil wenn nur von dem Buch von A nach B zu transportieren, das wir verkaufen, können wir in den nächsten Jahren nicht mehr leben, sondern wir müssen alle anderen Dinge mitdenken. Das heißt Veranstaltungen. Mhm. Ich war heute in der Buchhandlung, die macht jetzt eine digitale Plattform für Buchhandlung, damit sie sichtbarer werden, sowas in diese Richtung mit zu fördern und zu unterstützen. Und meine Aufgabe ist, neben dem Cheflobbyismus für Buchhandlungen und Verlage im Norden natürlich auch eben gerade in solchen Situationen, in denen wir jetzt sind, mit der Erfahrung, die man hat, zur Seite zu stehen und zu sagen, hier, da kannst du mit dem reden, da habe ich was. Mhm. Und ich deutete das eben an, ich hatte eben gerade ein Gespräch von einer Mitarbeiterin, wo die Inhaberin gestorben ist. Was können wir jetzt tun, wie können wir das machen und da eben alle Seiten mitzuspielen, neben dem rechtlichen eben auch die seelsorgerische, wenn du das so sagen willst.
Gibt es da sowas wie die drei goldenen Regeln oder etwas, wie man eine Buchhandlung vielleicht erfolgreicher machen könnte?
Dann wäre ich nicht hier jetzt. wäre schön. Also ich glaube, die wichtigen Regeln sind über den Tellerrand gucken und immer wieder die Frage stellen, was ich mache, was ist das wert? Und das, den Wert sozusagen zu beziffern. Also dass ich sage, wenn ich in die Buchhandlung gehe, sage ich immer, einschließen und genießen, habt ihr bestimmt schon mal drüber berichtet. Ich sage, was kostet das bei euch, wenn ihr einschließen und genießen macht? Und dann kommt, ja, pro Kopf 10 € oder 50 €. Ich sage, ja, wenn ich meiner Frau was schenken will, unter 100 € darf das nicht kosten, weil sonst muss ich nochmal los ein anderes Geschenk kaufen. Also ihr müsst schon, ne, also das ist so ein bisschen die das mitdenken. Und das ist, glaube ich, eine Regel, die wir in den nächsten Jahren haben müssen, zu gucken, wo sind da Dinge und eben auch rauszugehen und zu sagen, wenn ihr uns hier haben wollt, was machen wir gemeinsam?
Aber eine Kaffeemaschine hast du auch immer unterm Arm als Tipp so.
Ja, die Kaffeemaschine finde ich total wichtig. Ich war neulich in Hameln, da gibt es ja ein Café und Buchhandlung. Und da haben wir darüber gesprochen, wie viel Cappuccino man verkaufen kann und Hafermilch und Milch und sowas. Also wie können wir ein Angebot erweitern, um kulinarisches, also vielleicht hier dieses Brot mal mitnehmen und mal gucken, selber backen und gucken, dass man das verkauft. Mhm. Und dass da ein bisschen was hängen bleibt und die Leute einfach dann bleiben, also sowohl das den Verweilort genießen, Bücher kaufen und Kaffee trinken und ich mit dem Kaffee auch gleichzeitig noch Geld verdienen kann. Mhm. Das wäre halt super. Und WLAN dazu, dann können sie auch auf Instagram sein, dann habe ich beides zusammen.
Klingt auf jeden Fall ziemlich gut. Aber wie viel Standbeine braucht man denn dann als Buchhändler, als Buchhändlerin? Früher hätte man vielleicht gesagt, nun, ich verkaufe Bücher. Jetzt sind es eben genau solche Ideen, die man noch mitentwickelt. Möglicherweise muss man auch auf Social Media unterwegs sein. Da sind ja auch die großen Ketten, aber auch viele kleine Buchhändler unglaublich kreativ in dem, was sie machen. Auch dafür muss man ja die ganze Zeit und Energie mitbringen. Also wie viel Kreativität braucht man dann heute, um im Buchhandlungsbetrieb noch bestehen zu können?
Also wir lesen Bücher. Und ihr habt gerade so schön von diesem Buch den Enthusiasten berichtet. Ich glaube, genau das brauchen wir und das haben wir. Also wir sind sozusagen enthusiastisch und wir müssen einfach querdenken. Das, was wir uns erlauben müssen, ist, dass wir auch auf dem Pfad bleiben. Also Social Media ist eine wichtige Sache. Wir müssen aber auch erkennen, dient es meinem Heimatmarkt oder werde ich weltweit bekannt? Aber was habe ich davon, wenn in New York jemand klickt, dass das super war? So, dann kann ich sagen, das ist irgendwie toll, aber davon kann ich mir noch nichts kaufen. Wie kann ich das umsetzen, dass der Kanal dazu führt, dass Menschen Bücher kaufen? Und das gilt für alles in dem Bereich. Und kreativ heißt, glaube ich, mit offenen Augen und offenen Ohren durch die Stadt zu gehen und zu gucken, wo sind meine Netzwerke. Und das ist leider nicht mehr so, dass man sagen kann, das ist da überall gleich, sondern da ist der Ort Pinneberg anders als Rothenburg an der Wümme. Wo sind da Netzwerke, die wir bedienen können? Und wir müssen, glaube ich, auch Mitarbeiter als sagen wir mal, Netzwerker kennenlernen. Die sollen nicht nur Bücher wegräumen und ein Buch empfehlen, sondern die sollen ihr Netzwerk mitbringen. Die müssen einfach gucken, wen gibt es da, mit wem kann man was machen. Ist es der Tierschutzbund? Ist es eine politische Partei? Ist es der Sportverein? Wo sind Dinge, die wir miteinander machen können? Und dann können wir natürlich auch Veranstaltungen auf die Beine stellen. Wo gibt es tolle Kooperationen, wo die Kirche genutzt wird für eine Veranstaltung oder die Stadt sagt, du kannst das und das mitbenutzen. Ein Lieblingsbuchhändler von mir sitzt in Miro. Der hat gesagt, der macht die Miroer Literaturtage. 6000 Einwohner in Miro.
Mega. Mhm. Ganz toll.
So, ja. Das Drei-Prinzessinnen-Schloss gibt es da. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Und der ist zum Bürgermeister gesagt, ich mache das jetzt mal. Und der hat gesagt, super, ich stelle dir die Bühne. Und hat österreichische Autoren zum ersten Mal eingeladen. Und da sage ich, das ist verrückt, aber das hat geklappt. Und dann macht er jetzt noch Kino und ein bisschen Musik dazu. Und die Leute kommen dahin und
machen. Muss zu den Leuten dann passen, natürlich, ja, irgendwas authentisch sein. Genau. Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten und auch Jahren immer wieder Buchhändlerinnen und Buchhändler getroffen, die vor Idealismus auch strotzen. Die sind an geschlossenen Buchhandlungen vorbeigegangen und gesagt, ich übernehme den Laden. Mit viel Idealismus. Mhm. Und wenig BWL. Mhm. Also wie ist das Verhältnis, was erlebst du da auf deinen Rundgängen? Wenn du in so einen Buchladen gehst, siehst du das sofort, scannst du den Laden und hast eine Anamnese sozusagen.
Ja, man kann das sehen und dafür bin ich lange genug in der Branche, dass man das auch nachrechnen kann. Auf der anderen Seite sage ich auch immer, habe ich Hochachtung vor den Menschen, die ihr Geld einsetzen und es machen. Und da ist es der falsche Weg zu sagen, du machst was falsch, weil du nicht genug daraus ziehst. Ich glaube, wir leben in einer Branche, mit der man nicht reich wird, weil wir haben ja die feste Ladenpreisbindung, das ist ja auch gut so, soll es auch bleiben. Und wir müssen uns nur immer stärker darum kümmern, dass wir nicht Geld verschleudern für Dinge, die wir nicht brauchen, sondern wir müssen uns konzentrieren auf Dinge, die wir machen. Und wir müssen Geld einsetzen, mit dem wir wieder Geld verdienen können. Also wenn wir über Zusatzsortimente reden, sage ich, brauche eine Kaffeemaschine, kostet 7.000 Euro, dann muss ich gucken, dass da 15.000 Euro draus werden. Dann muss ich es machen. Wenn ich nur eine Kaffeemaschine hinstelle, weil ich sage, ach, das ist nett für die Kunden, kommt am Ende nur Kosten dabei raus. Wenn ich ein Festival machen will, Literaturfestival, muss ich mir überlegen, dass ich das Geld für meine Buchhandlung bringe und nicht nur Renommee für die Buchhandlung. Und diese Transferleistung, die müssen wir schaffen, den Enthusiasmus und das Wissen haben wir und wir haben die Netzwerke und das müssen wir halt wirklich schnellstens irgendwie lernen und eben auch sagen, wir brauchen das, damit wir es machen können. Mhm. Und wir sind, glaube ich, auch dabei, dass die Politikverwaltung und auch andere Partner vor Ort, Unternehmen sehen, dass wir das leisten können und dass sie das auch uns unterstützen möchten.
Wie ist denn deine Prognose? 2030 wird es da noch viele Buchhandlungen geben und was für Buchhandlungen?
Ja, also wir haben eine Zukunft und die Zukunft heißt, jede 6000 Einwohnerstadt hat eine Buchhandlung. Und wenn es nachher jede zweite ist, habe ich gewonnen. Aber im Grunde genommen kann man nur so in die Zukunft gucken, wenn wir sagen, das ist verschwunden, dann machen wir heute, schaufeln wir das Grab von morgen. Und ich glaube, wir müssen einfach heute sagen, es ist uns ein Wert. Und diesen Wert wollen wir leben und den können wir nicht damit kaputt machen, indem wir sagen, ach, das ist schon alles durch, das Thema.
Nein, und es gibt ja eben so viele Erfolgsgeschichten, die sagen, es kann funktionieren und es funktioniert.
Ja, und euer Podcast ist ja ein Beispiel dafür, wenn man überlegt, wie wenig in den Medien über Bücher berichtet wird. Plötzlich gibt es Menschen, die über eine Stunde einfach zuhören, die Menschen sich über Bücher unterhalten. Und das hätte man, wenn man das vor 10 Jahren gesagt hätte, hätte es keiner geglaubt, aber es funktioniert. Und das ist doch ein Beispiel dafür, wie Kreativität, wie Menschen miteinander Dinge machen können. Und ihr macht's vom NDR, macht's für die Republik sogar schon, wo man sagen kann, ja, Ideen entstehen und diese Ideen fangen an zu laufen. Und jetzt, wenn sie laufen, dann müssen wir sie füttern. Und wenn sie aber nicht funktionieren, machen wir nächste Idee. Das ist ja kein Problem. Dafür sind wir Menschen. Wir können aufstehen und weitermachen.
Super. Also lauft in die nächste Buchhandlung. Wir haben ja heute Bücher gefunden, wo Daniel und ich uns sehr einig waren, dass es sich auf jeden Fall lohnt, sie zu lesen. Und schaut dann doch auch mal, was eure Buchhandlung sonst noch alles drumherum anbieten, denn da gibt es wirklich ganz viele, ganz tolle, ganz viele kreative Ideen.
Ja, also Buchhandlungen sind nicht nur Verwahrstellen für gedruckte Blätter, sondern das sind ja wirklich Lebensräume für Gespräch und für kulturellen Austausch. Super. Vielen Dank, Volker.
Ich danke euch.
Ja, Volker hat sich hier bequem gemacht mit dem Krabbertbrot. Du bleibst noch ein bisschen, ne?
Das bleibe ich gerne. Dann sage ich hinterher Tschüss und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Ja, und wir stellen ja hier, das ist ja unser Jahresthema, auch tolle, unabhängige Buchhandlungen vor. Wir haben schon eine ganz tolle, lange Liste. In der nächsten Folge reist ihr nach Braunschweig und stellt dort eine Buchhandlung vor. Wenn ihr aber auch sagt, in meiner 6.000 oder mehr als 6.000 oder weniger als 6.000 Einwohnerstadt gibt es die Buchhandlung, die machen da so tolle Arbeit, die möchten wir gerne einmal vorstellen. Schreibt uns doch eine Mail an eatreadsleep@ndr.de und vielleicht kommen wir dann ja auch bald mal vorbei.
Wir sammeln Leuchttürme. in Buchhandlungsmarkt. Ja, der Markt wird härter und das merken eben nicht nur die Buchhandlung, das geht auch schon bei den Autorinnen und Autoren los. Mhm.
Und da haben wir in der letzten Folge ja erklärt, wie manche Autoren jetzt schon den Druck spüren, dass sie bei Social Media selbst die Werbetrommel für ihre Bücher führen müssen.
Ja, und da haben uns viele, viele Reaktionen erreicht. Kerstin zum Beispiel schreibt, sie hat bei einem Verlag einen Schreibwettbewerb gewonnen und sie durfte dann ein E-Book veröffentlichen. Und dann weiter, nach der Veröffentlichung geschah jedoch nichts, das dem Titel in irgendeiner Form Anschub gegeben hätte. Er kam weder im Newsletter mit den Neuerscheinungen vor, noch wurde er auf irgendeinem Social-Media-Post integriert. In einer Preisaktion auf Amazon wurde er ein paar Monate später auf expliziten Wunsch von mir hineingenommen, was sich in diesem Monat auch deutlich an den Absatzzahlen bemerkbar machte. Wovon ich mir in Abgrenzung zum Self-Publishing am meisten versprochen hatte, schreibt sie, neben einem professionellen Lektorat, war aber tatsächlich die Reichweite. Mhm. Und die kam nicht.
Ja, und auch Jan, der selber Autor ist, hat uns geschrieben und hat gesagt, der Social-Media-Druck, der hält sich zwar noch in Grenzen, aber in genau diesen Grenzen halte sich eben auch das Werbeengagement der Verlage selbst für seine Bücher. Und wenn man nicht gerade eine Kinderbuch-Bestseller-Figur am Start hat, sagt er, sodass man nicht in der Liga der sogenannten Schwerpunkttitel mitspielt, dann ist eine Werbepostkarte hier oder ein Instagram-Post des Verlags dort meist schon das Höchste der Gefühle. Andererseits sagt er, muss er fairerweise doch sagen, dass die Verlage sein eher homöopathisch dosiertes Instagram-Gestümpel dann auch fleißig unterstützen, etwa indem sie viele kostenlose Rezensionsexemplare verschicken an diverse Buchbloggerinnen. Am Ende des Tages kann er mit allem sehr gut leben, denn es ist und bleibt einfach wunderbar, sagt er, dass er Kinderbücher schreiben darf und nette Büchermenschen bei tollen Verlagen diese dann in die Welt bringen.
Ja, flexibler Idealismus bei Jan und so geht es dann auch oder so kann es auch gehen.
Ja, und manchmal, selbst wenn es nicht sofort mit der Reichweite klappt, einige Bücher, die bleiben und kommen vielleicht auch erst viele, viele Jahre später dann so richtig zur Geltung oder auch verkaufen sich auch immer wieder als sogenannte Longseller. Und das ist meine Lieblingsrubrik, nämlich die Bücher, die uns ein Leben lang begleiten.
Die All-Time Favorites.
Julia hat uns nach unserer Folge Agenten Cocktail und Spice on Ice, da ging es hier um Heated Rivalry, du erinnerst dich an, geschrieben. Da hast du nämlich erzählt, dass du eine Organistenausbildung hast.
Ja, richtig.
Und da schreibt Julia, ich erinnere mich, dass ich meinen Bruder, der ist Organist, einmal beim Wettbewerb notfallmäßig einspringt, die Noten umblättern sollte. Ich bin, schreibt sie, um es mit Georg Kreisler zu sagen, so mit drei O's unmusikalisch und kann 0,0 Noten lesen. Mein Bruder hat also immer ganz doll mit dem Kopf genickt, wenn ich blättern sollte. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt, es war ja ein Wettbewerb, woraufhin er mir dieses Buch über Bach schenkte und es ist einer meiner All-Time-Favorites geworden. Und es geht um Die Stimmung der Welt von Jens Johler. Und das ist ein Roman über Johann Sebastian Bach, den weltbekannten Komponisten, wie er als junger Kerl mit einem Freund nach Norddeutschland gewandert ist, also Lehrjahre eines Musikers, erst in Lüneburg unterkommt und dann nach Hamburg geht und dort, und jetzt kommt's, mit der Oper in Berührung kommt. Habe ich noch nie vorher so gedacht. Mensch, ich dachte mal, Bach ist der mit den Passionen, mit den Kantaten, mit der Kirchenmusik. Und wie er sich hier in dem Buch in eine Sängerin verknallt. Also es ist ein Roman. Und dann kommt die These, und die ist wunderbar. Bach hat auch eine Oper komponiert. Die ist natürlich verloren, aber er hätte es können. Er hätte es komponieren können, wäre er zum Beispiel an einem katholischen Hof Musiker gewesen, wäre er da gelandet, wäre das völlig normal. Er wäre ein großer, vielleicht der größte Opernkomponist geworden. Und das Buch erzählt ganz rasant und toll und auch witzig, wie Bach aus Lübeck geflohen ist, weil er eigentlich die älteste Tochter von Dietrich Buxtehude heiraten sollte. Wie der erwachsene Bach in Weimar mal im Knast saß, Hashtag wahre Geschichte, wie Bach das wohltemperierte Klavier erfunden hat, sozusagen. Und das Buch verbindet ganz geschickt Tatsachen, ja, mit den Dingen, die könnten so gewesen sein. Mit Humor und mit Witz. Und ich habe das mit so viel Freude gelesen. Bach in seiner Zeit, was wurde da gedacht, was wurde geglaubt? Er hätte fast Händel getroffen und vielleicht hat er Leibniz getroffen. Richtig schön, ich habe sehr viel über Bach gelernt, wie es war und wie es hätte sein können.
Ja, das ging mir ähnlich. Also viele Geschichten, das wird dir auch so gegangen sein, hatte ich schon mal gehört. Ja. Die Geschichte mit der Tochter von Buxtehude beispielsweise, die kannte ich als Geschichte, aber das ist ja so schön erzählt, also so bunt und lebensecht auch erzählt, wenn man in den Kopf von Bach einsteigt, dass es nochmal richtig Spaß macht, das zu entdecken. Und dass man dann schon manchmal nicht so ganz weiß, ist diese Geschichte der Liebe zu der Opernsängerin denn jetzt eine erfundene oder ist das nur eine Anekdote, die ich noch nicht gehört habe? Spoiler, wir wissen es nicht, also es ist zumindest nicht belegt, dass es diese Liebe gab.
Hätte sein können.
Hätte aber sein können. Und das ist ja auch die Kunst von Literatur, dass sie nicht nur stoisch erzählen, was wir definitiv wissen, sondern wie es hätte sein können. Und das aus der Sicht von Johann Sebastian Bach zu erzählen und in dieser Verbindung mit der Musik, das finde ich so toll. Es ist ja schwer, über Musik zu schreiben und dieses wohltemperierte Klavier, als dann eben auch das wohltemperierte Leben, was da so mitschwingt, diese Verbindung zu machen. Und es dann so zu erklären, glaube ich zumindest, dass jemand, der auch gar nicht so viel von Musik versteht, trotzdem mitgeht, trotzdem diesen Zauber der Musik spüren kann, selbst wenn er vielleicht noch nie die Stücke aus dem wohltemperierten Klavier gehört hat. Man will sie direkt danach hören. Das finde ich richtig, richtig gelungen.
Ja, und es gibt meine Lieblingsszene fast, ist in Hamburg. Er ist ja als junger Typ in Hamburg, geht in die Oper und nachmittags geht er in die neu aufkommenden Kaffeehäuser. Ja. Und da sind andere Musiker und da sind auch welche aus England dabei und mit denen improvisiert er, wie im Cotton Club, ja, er macht eine, das ist da, it's a jam, eine Jam-Session. Das ist natürlich möglicherweise fantasiert, aber eine so, also wenn nicht wahr, dann schön erfunden. Si non è vero, ben trovato. Ja. Johann Sebastian Bach macht mit anderen Musikern eine Jazz-Session, sozusagen, natürlich im musikalischen Stil der damaligen Zeit. Ja. Und das macht mir diesen Bach, der immer so würdig als Kantatenfürst über allem thront und schwebt, so menschlich. Also es zeigt in besonderer Weise den menschlichen Bach. Fand ich toll.
Ja, und ich finde aber auch, wenn man seine Oratorien hört, und ich habe jetzt über Ostern auch wieder die Matthäus-Passion gehört, da spürt man aber auch schon, das hat ja auch was von der Oper. Da haben wir ja auch Klar. Die Arien, da haben wir ja auch die Geschichten. Also möglicherweise gibt es sie ja auch. Oder möglicherweise wird eine KI dann irgendwann die Oper nach Johann Sebastian Bach schreiben.
Es wird ja gesagt, also eine These ist ja des Buches, diese wunderschöne Matthäus-Passion-Arie, ich will dir mein Herz schenken, dass das im Prinzip auch eine Opernarie sein könnte. Das ist so ein Leitmotiv, das immer wieder auftaucht. Das ist wirklich schön. Es gibt ja sehr viele auch weltliche Kantaten, die Bach geschrieben hat, die später einem geistlichen Zweck zugeführt wurden.
Ach, wie schmeckt der Kaffee süße.
Ja, genau.
Passt übrigens auch gut zu uns, die Kaffeekantate.
Also, die Kaffeekantate, also wieder alle Daumen hoch, alle, die wir haben. Jens Jola, die Stimmung der Welt, im Alexander Verlag erschienen. Das Buch hat 380 Seiten und kostet 24 Euro.
Und Julia, I feel you. Ich habe auch meine Orgelkarriere, meine Organistenkarriere begonnen als Notenumblätterer.
Oha.
Und dann steht man da und es wurde, glaube ich, auch Bach gespielt. Und man muss ja so viele Sachen gleichzeitig im Blick behalten, weil dann wird ja noch mit dem Fuß gespielt. Und ich kann zwar Noten lesen, aber ich hatte trotzdem so eine Angst. Und wir hatten auch vereinbart, dass der Organist nickte.
Ja, ohne
aber er hat dann mit der Musik immer mitgenickt, um den Rhythmus zu haben. Und ich war vollkommen verloren und habe wahllos umgeblättert. Aber er konnte es zum Glück auswendig.
Also
es
ist nur, gut gegangen. Nur umblättern, das ist ja noch, aber wenn du dann noch registrieren musst, also noch die Knöpfe drücken musst oder die Register ziehen musst, das ist dann ja noch für Fortgeschrittene. Ja, super Buch, schöne Geschichte. Vielen Dank, Julia. Nach so viel Einigkeit bleibt uns jetzt nur das Duell in der Arena.
Ja, aber auch das können wir ja ganz einträglich machen, hoffentlich.
Das Quiz.
Ich bleibe einfach mal bei Johann Sebastian Bach.
Oha.
Beziehungsweise, ich bleibe nicht bei Johann Sebastian Bach, sondern bei seinem Sohn. Er hatte ja insgesamt 20 Kinder, von denen auch einige Komponisten wurden, unter anderem Friedemann, Wilhelm Friedemann Bach. 1858 erschien eine Romanbiografie über Wilhelm Friedemann Bach. Geschrieben hat sie Albert Emil Brachvogel. Und dieses Buch gilt als eines damals bis heute der ganz großen musikwissenschaftlichen Bücher, ist aber auch sehr umstritten. Warum? Was macht diese Romanbiografie von Wilhelm Friedemann Bach aus dem Jahr 1858 so umstritten? A. Sie ist fast komplett erfunden. Die Sachen aus Friedemann Bachs Leben stimmen alle nicht. B. Sie erschien, bevor eine Biografie über seinen Vater geschrieben wurde. Also der Sohn wurde wichtiger als der Vater genommen. Oder C. Sie enthielt bis dahin unveröffentlichte Werke von Johann Sebastian Bach.
Also, dass sie ausgedacht wäre? Könnte alles theoretisch sein, dass sie ausgedacht wäre? Das glaube ich nicht, dass das jetzt so skandalös wäre, dass man die Ausläufer auch noch heute spüren würde. Was war das Zweite nochmal?
Das Zweite war, sie erschien 1858, bevor die erste Biografie über Johann Sebastian Bach erschien.
Ich weiß nicht, oder die Werke? Tja, Volker, du sitzt noch da, was meinst du denn?
Ich würde sagen B.
Also das ist der Eklat war, dass erst der Sohn und dann der Vater.
So würde ich das eigentlich.
Ich würde jetzt eigentlich noch neigen zu dem, Bach war ja erst im Zustand des Wiederentdecktwerdens. Ne? Wir wissen ja noch Felix Mendelssohn, der hat ja Bach wiederentdeckt und so. Also ein Tüttelchen. Ich weiß, es war ganz anders, aber so von der Sache. Dann bin ich mal bei dir. Ich gehe mal. Volker sagt B.
All in. Nein, die erste richtige Biografie, also es gab auch schon den ersten Nachruf von seinem Sohn Karl Philipp Emanuel Bach, aber die erste große Biografie erschien 1802 über Johann Sebastian Bach, also früher. Brachvogel hat sich das wirklich alles ausgedacht.
Wirklich?
Es wird darin beschrieben, wie Friedemann Bach in Halle gekündigt wird und er zu seinem Vater und seiner Mutter geht und diesen ganz enttäuscht. Stimmt gar nicht, als er in Halle aufhörte, waren beide schon längst tot. Es wird ein Wettbewerb beschrieben, wo er als Vertreter für Johann Sebastian Bach hinging, um mit einem französischen Komponisten um die Wette zu spielen, Marchand. Den Wettbewerb gab es, aber Johann Sebastian Bach ist selbst hingegangen. Sein Sohn ist da nie hingekommen. Es wird ihm eine Ehe angedichtet, die er nie gehabt hat. Also es ist einfach mit ein paar möglichen Fitzeln Wahrheit ziemlich frei erfunden und dann als Biografie von Friedemann Bach verkauft. Da bin ich doch sehr dankbar, dass Jens Jola sich so viele Freiheiten nicht genommen hat.
Na toll, Volker.
Ja, da kann man mal sehen, das Lesen bildet, aber man kann auch aufs falsche Gleis geführt werden, aber das macht's ja aus und da ist es gut, wenn man solche kompetenten Leute hat, die einen dann nochmal richtig aufs richtige Gleis bringen.
Aber sie soll sehr unterhaltsam sein. Ich habe sie nicht gelesen, aber man erfährt sehr viel über Friedemann Bach und lange, lange Zeit wurde tatsächlich das Bild von ihm aufgrund dieser Biografie geprägt.
Die Macht der Literatur. Meine erste Frage. Der Lyriker und Romanautor Ludwig Lukmeier ist vor kurzem gestorben. Was verbindet man mit ihm? A. Er hat schon in den 50er Jahren die früheste Krabbert-Version, Die Schwarze Mühle, geschrieben. B. Er war ein gesuchter Gangster. Oder C. Er hat den einzigen Roman in der Kunstsprache Volapük geschrieben.
Nein. Volapük habe ich ja mal gelernt, habe ich mir mal geoutet.
Oh, im Himmels Willen! Ja, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du, sag mal was auf Volapük.
Nein, ich kann es nicht mehr, ich kann es wirklich nicht mehr. Ich hatte mal so eine Phase, wo ich mit Esperanto angefangen habe und dann auch in die anderen Sprachen alle mal gelernt, ist ein bisschen übertrieben, also alle mal reingelesen hatte. Ich habe ein Lehrbuch auch irgendwo, aber ich glaube, davon hätte ich gehört. Ich gucke auch jetzt zu meinem Telefonjoker rüber.
Oh, da bin ich jetzt ganz raus und ich würde jetzt wir freuen mich auf die nächste Folge, wo du Volapük vorliest.
Ja, okay, nächstes Mal bringe ich was mit, aber ich glaube, ich werde nichts von Ludwig Lukmeier mitbringen können, weil er nichts geschrieben hat. Ich finde,
aber nicht auf Volapük.
Nicht auf Volapük. Ich finde den Bogen zu Krabbert so schön, dass ich auf die Schwarze Mühle gehen würde.
Er hat 1972 einen Supermarkt in München und 1973 einen Geldtransporter der Dresdner Bank überfallen. Die Rede war damals von einer Millionenbeute. Er war ein wirklich gefährlicher Gangster mit Flucht nach Mexiko, nach Island. Einmal entkam er aus dem offenen Fenster eines Gerichtssaals. Und im Knast dann entstanden seine Bücher Schattenränder, Flickstellen und der Roman Wo der Hund begraben ist. Ist gerade gestorben. Ja. Oh,
interessant.
Ja, interessant.
Nicht. Ich habe noch eine Fun-Fact-Frage. Wir gehen zum Thema deines Buches, dem Film. Mhm. Kino gibt es ja noch gar nicht so lange, aber relativ schnell wurden auch schon Romane verfilmt. Unter anderem hat Georges Méliès, ein Franzose, einen Roman verfilmt, der als die erste wirkliche Literaturverfilmung gilt, 1902 erschienen. Welches Buch hat Georges Méliès verfilmt?
1902. Ja, Volker, du guckst auch ratlos. So ist das hier nämlich. Das geht hier richtig zur Sache.
Ja, das merke ich auch schon. Nicht nur lecker Brot essen, sondern auch noch schwierige Fragen.
Ja, ich weiß, du spürst den Fluchtimpuls
genau.
Und ich spüre ihn auch. Ja. Was sind denn die drei
Möglichkeiten? Ja, ist das A, die Reise zum Mond von Jules Verne? Gerade sehr gut zu lesen, weil wir wieder auf dem Weg zum Mond sind. Ist das B, Romeo und Julia? Ein Klassiker, der bestimmt 100 Millionen Mal verfilmt wurde. Oder ist das C, der Graf von Monte Cristo?
1902. Also 1902 waren die mit Special Effects, glaube ich, noch nicht so weit vorne, oder? Mit der Reise zum Mond. Ich weiß ja, Fritz Lang, der hat ja 1927 die Frau im Mond, da hat er ja von Hermann Obert eine Rakete extra bauen lassen. Das traue ich 1902 noch nicht zu, oder es wäre schon echt bitter von den Special Effects. Das haben die sich nicht getraut. Und dann, was war das? Romeo und Julia?
Romeo und Julia und der Graf von Monte Cristo.
Bleiben wir bei B, oder? Das haben wir vorhin schon gemacht. Aber
ich hätte jetzt eher auf C, Romeo und Julia, so langweilig. Romeo und Julia. Und das war ein Franzose.
Das war ein Franzose, Georges Méliès.
Ah. Ich würde sagen, eher ein französisches Thema.
Also Dumas?
Ja, das andere ist ja auch französisch, ne? Also der...
Romeo und Julia nicht.
Nee, Romeo und Julia nicht.
Der ich bleib jetzt bei B, es soll auflösen, sonst wird es für mich noch
peinlich. Ja genau, ich sag C.
Also mit Französisch lag der genau richtig, aber es ist die Reise zum Mond.
Ach wirklich?
Es ist tatsächlich das Buch von Jules Verne, gilt nicht nur als die erste Literaturverfilmung, sondern auch die erste Science-Fiction-Literaturverfilmung. Und die Bilder, die man sich im Netz angucken kann, auch Teile des Films, ja, die Special Effects sind jetzt aus heutiger Sicht vielleicht etwas kleiner, aber da landet eine Rakete mitten im Mond und der Mond sieht nicht glücklich aus.
Interessant. Jetzt habe ich als zweite Frage ein Buch in einem Satz. Oh ja. Wer von euch beiden weiß es denn zuerst?
Mit Buzzer.
Ja, ich habe leider. Wir müssen mal hier mit dem, ihr könnt mal an euer Glas antippen vielleicht.
Ja, das hättet ihr mir ja vorher sagen
nein,
müssen.
Nein.
Hätte ich noch ein bisschen gelesen.
Nein, das machen wir ja nur fett. Also. Wunderkind aus dem Instrumententransportgewerbe verliert Finger und gewinnt Jugendliebe. Wunderkind aus dem Instrumententransportgewerbe verliert Finger und gewinnt Jugendliebe.
War das, ich komme nicht auf den Titel, von Svenja Leiber?
Nein.
Nein. Bin ich jetzt raus oder darf ich weiterraten?
Du darfst mach weiter. Mal weiter, weil ich...
Ich habe drei.
Mit den Fingern
ich habe drei.
Also auch nicht, nein, Grillparzer ist es auch also, nicht.
Ist es Schlafes Bruder? Ist es Für Paulina oder Das Parfum?
Wunderkind aus dem... Ich habe ja Für Paulina immer noch nicht gelesen, muss ich an dieser Stelle gestehen.
What?
Ich habe aber Das Parfüm gelesen und da geht es ja nun nicht wirklich um... Da geht's ja um
Wunderkind aus dem Instrumententransportgewerbe.
Transportgewerbe. Dann muss es Für Paulina sein. Da erinnere ich mich an begeisterte Szenen von dir, von Klavieren, die hin und her getragen werden.
Es stimmt. Für Paulina, Tagesvorgang. Dass ihr das noch nicht gelesen habt, das ist eins der meistgelesenen Bücher des vergangenen Jahres.
Oder? Ja, aber jetzt hast du uns ja nochmal richtig heiß gemacht.
Ja,
ne?
Aber wirklich. Es spielt ja zum Teil die entscheidende Szene, wo er entdeckt wird als Pianist, spielt hier um die Ecke, ganz in Steinwurfweite von unserem Podcaststudio. Im Hamburger Grindelviertel.
Und ich muss aufpassen, dass ich nach Hannover wieder reinkomme, ne? Wenn ich jetzt von Hamburg nach, wenn ich das nicht wusste.
Nein, Für Paulina, Tagesvorgang, das ist ja das Klavierwunderkind, der dann aber der Musik abschwört, beim Klaviertransport einen Finger verliert und dann trotzdem noch die Musik, ich darf gar nicht so viel verraten. Für Paulina wäre die Antwort gewesen, Tagesvorgang. Ja, also auch in gewisser Weise harmonisch noch,
ja.
Oder? Ein C-Dur-Akkord zum Schluss. Wohltemperiert.
Wunderschön. Ja, genug Tipps also, die sich wirklich lohnen zu lesen. Da sind wir uns einig. Und ja. Ich verspreche hier und jetzt, ich werde bald in eine meiner Buchhandlungen gehen und mir Für Paulina dann doch noch einmal besorgen.
Und dann steigst du mit in unsere erbitterte Diskussion ein zwischen Katharina und
mir. Ja. Dann komme ich nochmal wieder, ne?
Genau. Nach der Folge ist vor der Folge. Wir brauchen natürlich einen Bestseller auch für die nächste Folge.
Bestseller Challenge. Die Auslosung.
So, da sind wieder viele, viele, viele spannende Bücher drin. Viele dicke Bücher, viele dünne Bücher, viele Fantasy-Bücher.
Oha.
So, Eat, Read, Sleep liest ein Buch und zwar Sanditz von Lukas Rietschel.
Ah ja, der kommt doch auch da aus der Oberlausitz, der kommt da aus Kamenz, glaube ich. Ne? Das ist also auch ein ostdeutsches Gewächs.
Also Sanditz ist zumindest eine fiktive ostdeutsche Stadt, genau, wenn ich genau. Das richtig im
Ja, der Autor Kopf kommt habe. Aber auch aus der Gegend.
Und er hat doch dieses Buch Mit der Faust in die Welt schlagen. Da war er sehr jung und sehr erfolgreich. Und ich erinnere mich an ein Gespräch auf der Buchmesse, dass ich sagte, das ist doch dieser junge Autor. Dann erfuhr ich, der ist auch schon über 30, also gar nicht mehr so jung. Aber ich bin gespannt. Das Buch mit der Faust mochte ich damals wirklich sehr gerne.
Ja, wir sind gespannt. Also wie gesagt, ich bin ja gerade in der Region unterwegs gewesen. Ich bin im Flow. Also wenn ihr mitlesen möchtet, Sanditz, dann schreibt uns doch mit euren Eindrücken an eatreadsleep@ndr.de.
Damit stürzen wir uns in die nächsten Bücher und ich muss sagen, Daniel, die letzten Folgen waren auch schon harmonisch. Wir scheinen da echt einen Flow zu haben. Nicht, dass es euch da langweilig wird, weil wir jetzt plötzlich immer der gleichen Meinung sind. Das muss ich nicht ändern. Das ist ja sehr schön, wenn man diese Buchbegeisterung auch teilen kann.
Harmonie ist ja nichts Schlechtes. Ja.
Vielleicht liegt es ja auch an deinem magischen Brot aus der magischen Mühle,
aus der magischen,
dazu geführt hat, dass wir heute so sehr einer Meinung
sind. Obwohl diese dunkle Magie, ich weiß gar nicht genau, ob das so zielführend ist. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann, tschüss.
Die haben das da wirklich ganz toll gemacht, also wie so ein Disneyland, also ein ganz klein, mit Krabat und mit Ostdeutschland, mit den Sorben. Und man lernt ganz viel über das Mühlenwesen, über Getreidearten und Spielplatz gibt es da. Toll.
Gibt es ja dann noch viel mehr? Also gibt es dann auch das Krabatmehl und den Krabat-Schnaps und den Krabat-Raben, die man sich als Stoff...
Und es gibt tatsächlich auch Schnaps, es gibt Marmelade und alles voneinander. Und jetzt kommt noch ein Podcast-Tipp. Es gibt nämlich eine neue Staffel der Beatles-Story.
Being the Beatles, eine Pop-Revolution, erzählt die Erfolgsjahre der wohl größten Band der Welt, nach Johann Sebastian Bach.
Ja.
Wie es ausgerechnet vier Jungs aus der Arbeiterstadt Liverpool geschafft haben, die Popmusik auf links zu drehen und immer wieder eine neue Überraschung rauszuhauen. Darum geht's in den 6 neuen Folgen.
Natürlich inklusive Ohrwurm-Garantie. Und Jan, wir machen spontanes Quiz. Ich sage, here comes the...
Sun.
Love, love me.
Du?
Yesterday.
All my troubles seem so far away.
Yellow.
Oh, Submarine.
Ja, genau. Die Geschichte der Beatles. Das ist eine richtige Heldenreise mit Ups and Downs, mit Konfetti und Enttäuschung, mit viel Liebe und erbittertem Streit.
Also wenn es euch zwischen uns heute zu harmonisch war, da gibt es auch den erbitterten Streit. Hört da unbedingt rein. Being the Beatles findet ihr in ARD Sounds, überall, wo es gute Podcasts gibt. Und wir verlinken euch den Podcast natürlich auch nochmal in den Shownotes dieser Folge.